Hallo und ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir sind wieder da, um über die Welt der Anime-Nachrichten zu sprechen, was alles vorgefallen ist, was neu angekündigt wurde, welcher Kinofilm gerade wieder der erfolgreichste aller Zeiten in Japan ist. Und wir haben wir natürlich heute wieder einiges zu bieten. Es sind einige neue Sachen tatsächlich angekündigt worden, aber auch viele kleinere Sachen darunter. Und wie ich schon meinte, wir haben auch Kino-News heute, denn wir haben tatsächlich wieder so einen Fall von einem Kassenschlager. Aber wir fangen erstmal in Deutschland an mit zwei Kleinigkeiten. Einmal hat sich Amazon Prime die weltweiten Rechte für Panty in Stocking with Garterbelt gesichert für die neue Serie, die zweite Staffel. Ja, in Japan läuft die Serie ja dann demnächst im Juli sowohl in einer zensierten wie auch in einer unzensierten Version. Ha. Die unzensierte Version läuft immer eine Woche später im japanischen Fernsehen. Der Simulcast kommt aber einen Tag immer, nachdem die zensierte Version im japanischen Fernsehen ausgestrahlt worden ist. Von daher können wir mal davon ausgehen, dass Amazon die zensierte Version zeigen wird. Wir haben aber da jetzt noch keine offiziellen Infos. Aber ja, am 9. Juli geht im japanischen Fernsehen halt die zensierte Fassung los. Am 10. Juli geht die Serie bei Amazon los. Und am 15. Juli kommt die erste Episode in der unzensierten Fassung im japanischen Fernsehen.
Ja. Da hat sich auch ein bisschen was geändert über die Jahre und Jahrzehnte im japanischen Fernsehen. Obwohl, ja, das geht ja immer hoch und runter, ob sie zensurfreudig sind oder weniger. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob der erste Panty in Stocking irgendwie verändert wurde für die Ausstrahlung.
Weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Hatte ich nie drüber nachgedacht, ob die erste Staffel damals auch irgendwie zensiert worden war. Ich meine, die war ja an sich natürlich inhaltlich sehr explizit, aber so rein visuell zumindest selten.
Nee. Sie hatte keine Brüste, keine großen Mengen an Blut oder sonst was, ne?
Sie hatte natürlich einige anrüchigere Shots auf jeden Fall, ne? Wo die Körper der beiden Hauptfiguren auch so ein bisschen betont werden, aber
trotzdem, ja, im Vergleich zu dem Durchschnitt, ist da nichts besonders heftig gewesen.
Ja. Naja, ich meine, vielleicht überrascht uns Amazon und kommt dann auch eine Woche später auch immer die unzensierte Fassung, da die aber bei ATX läuft und in der Regel sind die dann Mitproduzenten und sichern sich exklusiv die unzensierte Fassung erstmal. Gehe ich mal nicht davon aus, dass wir die jetzt erstmal zu Gesicht bekommen, sondern wahrscheinlich erst viel, viel später.
Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so wild. Vielleicht sind es ein paar Einstellungen, wo halt dann irgendwo schwarz drüber ist oder sowas, aber sehen wir dann.
Ja. Dann haben wir noch Crunchyroll bringt in einigen europäischen Ländern den Zusammenfassungsfilm zur zweiten Staffel Jujutsu Kaisen raus, der versteckte Schatz, beziehungsweise der verdorbene Schatz. Und ja, also das ist ein Zusammenfassungsfilm von den ersten paar Episoden der zweiten Staffel. Die fingen ja mit einem Prequel-Arc an.
Yes.
Und wird irgendwann im Sommer auch in Deutschland im Kino laufen. Ist jetzt noch kein Datum bekannt gegeben worden, irgendwie kein Starttermin oder sonst irgendwie was. Es soll aber auf jeden Fall im Sommer sein. Und da gehe ich auf jeden Fall rein, Jujutsu Kaisen auf der großen Leinwand zu sehen. Möchte ich mir nicht entgehen lassen, vor allem weil diese Prequel-Arc ziemlich, ziemlich geil war.
Ja, der war gut. Der war sehr kurzweilig. Und der war, glaube ich, 5 oder 6 Episoden, ne? Deswegen passt auch. Ja, passt auch in den Film rein, auf jeden Fall.
Genau. Jo, dann kommen wir schon zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und es ist wirklich einiges. So vieles Kleines, viel Interessantes, Weirdes. Und wir fangen an mit einem Web-Anime namens Koala's Diary. Ist angekündigt worden von Kadokawa und wird bei Studio Mother animiert. Die haben unter anderem auch As a Reincarnated Aristocrat, I Use My Appraisal Skill animiert und auch der Regisseur davon, Takao Kato, der ehemals bei Sebek gewesen ist, führt hier Regie. Und ja, hier, da geht es irgendwie anscheinend über einen Koala, der führt Tagebuch und man lernt über das Leben dieses süßen Koalas. Es ist jetzt ein kleiner Teaser dazu veröffentlicht worden, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob der halt zeigen soll, wie der Anime aussieht oder ob das Paneele aus dem Manga sind, die halt einfach nur etwas zusammengeschnitten sind.
Hm.
Weil dadurch, dass es ein Web-Anime ist, kann das halt auch sein, dass es halt mit etwas weniger, ich will nicht sagen Aufwand, weil das klingt gemein, mit etwas weniger ja, Produktionsqualität daherkommt.
Ja, aber, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, man weiß, worum es geht. Es wird sehr, sehr beschaulicher Alltag.
Genau, das auf jeden Fall. Und es, ich meine, ganz putzige Idee. Koalas, putzig. Wäre ich auf jeden Fall auch dafür zu haben, denke ich mal. So, und dann haben wir Sunrise mit einer überraschenden Ankündigung. Die haben nämlich angekündigt, dass eine Fortsetzung zu Samurai Troopers kommen wird. Und das viele, viele Jahre später. Denn Yoroiden Samurai Troopers ist aus Ende der 80er eine Sunrise-Reihe, die im Westen auch Ronin Warriors genannt wurde. Und ja, jetzt kommt eine neue Anime-Serie, dann schon angekündigt für den Januar 2026, Roishin den Samurai Troopers. Und den ersten Teaser, den sie dafür veröffentlicht haben, sieht verdammt gut aus.
Ja, das ist auch so ein lustiges, kleines Untergenre, ne? Das Tokusatsu-mäßige, also so Sentai-Gruppen, so wie Power Rangers, aber halt mit mehr Mecha-mäßigen Anzügen.
Ja.
Und da gab's ein paar von, ne? Besonders Ende der 80er, Anfang der 90er, aber das ist immer so ein Mini-Ding geblieben, das nie so gigantisch groß war. Obwohl, ich weiß nicht, könnte man Garo aus den letzten Jahren da drunter?
Oh, doch schon.
Ein bisschen, ne?
Ja.
Also deswegen ist eigentlich eine coole Sache.
Auf jeden Fall. Ich finde das auch ziemlich interessant zu sehen, dass sie das wiederbeleben. Sunrise hat es anscheinend gerade irgendwie mit diesen Titeln aus den 80ern, die sie zurückholen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und ja. Da können wir uns im Januar 2026 drauf freuen. Wie gesagt, es gibt bereits einen ersten Teaser. Der sieht halt wirklich bombastisch aus. Also der hat auch so gerade so, wenn die ihre Schwerter ziehen und Feuereffekte darin irgendwie vorkommen, sieht das sehr so auch wie bei Demon Slayer aus.
Mhm.
Und ja, Regie für Yuichi Fujita, das ist der Regisseur, der irgendwann Gintama übernommen hat, so noch relativ früh. Und auch währenddessen Osamatsu-san Regie geführt. Und ja, wir haben auch ganz viele namhafte Charakterdesigner mit dabei. Yohei Murata aus dem Love Live Franchise. Tsukasa Kotogobi von Mobile Suit Gundam The Origin. Und ja, auch Character Designer von Brave King Gao Gai Gar, was auch ein älteres Sunrise-Ding ist.
Jo.
Ich auf jeden Fall mal bin ich interessiert.
Man sieht auch ein kleines bisschen, dass sie alte Veteranen dahergeholt haben. Da sind eine Menge so Effekte, handgezeichnete, wie die Explosionen und die Trümmer, die da rumfliegen. Die sehen klassischer aus. Na, das ist nicht unbedingt überall zu sehen heutzutage in Anime. Irgendjemand tobt sich da aus und hat seinen Spaß. Auch die Schattierungen und die Glanzlichter bei den Figuren und den Rüstungen und alles, das sieht irgendwie so Ende 80er, Anfang 90er aus. Das ist also, ja, ist eine sehr schöne Modernisierung. Gefällt mir.
Ja, ja. Dann haben wir noch The Beginning After the End wird nächsten Frühling eine zweite Staffel bekommen. Das ist jetzt im Vorhinein angekündigt worden, bevor die letzte Episode jetzt kommt. Und also die letzte Episode der ersten Staffel, es ist kurz davor halt bekannt gegeben worden, dass es dann ein Jahr später noch eine zweite geben wird. Das ist ja gerade dieses Ding, was Crunchyroll so groß pusht, weil es eine amerikanische Webtoon-Adaption ist, also ein Anime, der auf einem amerikanischen Webtoon basiert. Und ja, ich habe noch nie jemanden über diesen Anime reden hören oder schreiben hören oder sonst irgendwie was dazu im Internet gesehen oder gelesen oder gehört. Also, ich weiß nicht, wie das abläuft.
Ja.
Aber wir hatten das letztens im Anime Slam Podcast das Gespräch mit Consumer, dass alles auf Crunchyroll irgendwie sehr hohe Bewertungen bekommt, alles über 4, und das hat auch auf Crunchyroll irgendwie ganz, ganz große Bewertungen, hohe Bewertungen. Vielleicht ist das auch so ein Titel, der in einem Mainstream gefeiert wird, die außerhalb des üblichen Anime-Kosmoses unterwegs sind.
Jo. Kann gut sein, dass es so eine richtig eingeschweißte Fangemeinde hat. Ich meine, da es ja ein amerikanischer Webtoon ist, hat die wahrscheinlich große Reichweite. Ich weiß es nicht. Ich müsste eigentlich wirklich mal ein bisschen reingucken, weil es ist ja einfach nur wieder Fantasy-Kram, ne?
Ja, es ist einfach nur 15 Isekai-Trash.
Ja. Eigentlich sollte ich mal zumindest ein paar Folgen gucken. Aber sie haben auf jeden Fall sich entschieden, den Trend entgegen vor dem Ende der letzten Folge das anzukündigen. Ja, die japanischen Serie macht es ja sehr gern direkt nach der letzten Folge eines Quartals, einer Kur. Ne?
Ja, genau. Ja, da kann man sich dann halt schon drauf einstellen, wenn die 12. Folge irgendwie kein Ende hat. Kein so richtiges.
Dann bin ich es vorgewarnt.
Ja. Dann Golden Kamuy bekommt eine neue OVA. Wir warten ja aktuell immer noch auf die 5. und finale Staffel, die 2023 angekündigt worden ist. Bisher haben wir da leider nichts weiter dazu gehört. Mhm. Aber dann sind es vielleicht ganz gute Nachrichten, dass wir jetzt mal ein Update bekommen, dass noch auf jeden Fall gerade schon was unterwegs ist. Eine neue Golden Kamuy OVA, die gebündelt wird mit einer Spin-Off-Novel namens Tokushiro Tsurumi's Aspiration. Die spielt dann während des russo-japanischen Krieges und wird geschrieben von Amon Ibuki, der primär halt auch, also von dem ist bisher keines seiner Bücher irgendwie ins Englische übersetzt worden. Ich hatte mal nachgeguckt und das sind alles primär auch so historische Dramen. Und ja, der schreibt halt jetzt entsprechend eine Spin-Off-Geschichte zu Golden Kamuy, die halt im russo-japanischen Krieg spielt, in dem unser Protagonist ja auch gedient hat. Am 17. Oktober soll das Buch rauskommen, wird dann halt gebündelt mit dieser Blu-ray, auf dem eine 30 Minuten lange OVA drauf ist, die 2 Mini-Episoden enthält. Eines basierend auf einem Manga-Kapitel, was bisher noch nicht adaptiert worden ist, namens Inazuma Goto no Mamushi no Ogin. Und die andere heißt dann Shimai Naga.
Okay.
Ja, wird wieder beim gleichen Team bei Brainspace gemacht, die die 4. Staffel übernommen hatten. Von daher ist das auch, denke ich mal, ein gutes Zeichen dann, dass es vielleicht auch nicht mehr allzu lange dauert bis zur 5. Staffel.
Ja, das wirkt schon so ein kleines bisschen, als würden sie anfangen, die Werbetrommel zu rühren, ne?
Da freue ich mich ja extrem drauf. Ich habe die 4. Staffel jetzt extra noch nicht geguckt, weil es ja dann hieß, dass die 5. dann das Finale sein wird. Und dann möchte ich mir das natürlich am Stück anschauen. Jo. Bin sehr gespannt, ich liebe Golden Kamuy. Ja. Dann haben wir einen Manga, der auch eine TV-Anime-Adaption bekommen wird, namens I Want to End This Love Game. Und das ist im Prinzip eigentlich nur Kaguya-sama, Love is War.
Mhm.
So sehr ähnliche Prämisse. Wir haben halt so ein bisschen einen Nerd-Protagonisten, der auf der Highschool sein Image ändern möchte. Und das macht er, indem er seine beste Kindheitsfreundin Kabedont. Und dann versuchen sie sich halt die ganze Zeit gegenseitig zu triezen, während sie in Gedanken im Kopf immer denken, oh mein Gott, ich liebe ihn, ich liebe sie so sehr. Ja, also wie gesagt, im Prinzip eine sehr, sehr, sehr ähnliche Prämisse zu Love is War.
Ja, es ist ein bisschen schade, dass der Trailer nur eine animierte Fassung von dem Manga ist, auch wenn sie es teilweise lustig machen, ne? Teilweise die Figuren so ausgeschnitten haben und ein bisschen bewegen, teilweise auch die Sprechblasen durch die Gegend fliegen lassen. Also ist zwar nicht ohne Aufwand, aber es zeigt uns nichts vom Anime.
Ja, yeah, also es ist bisher noch nichts zum Anime angekündigt worden. Den Trailer, den du gerade ansprichst, das ist ein Trailer, den Viz Media geschnitten hatte, als sie den Manga veröffentlicht haben im englischsprachigen Raum.
Ah.
Ja, also zu Anime-Adaption können wir also noch nichts sagen, außer dass es halt ein TV-Anime werden soll.
Ha, jo.
Dann ist was angekündigt worden. Als ich die Überschrift gesehen hatte, dachte ich zunächst, wow, das klingt interessant. Dann habe ich den Rest gelesen und habe mein Interesse verloren. Und zwar ist ein Projekt angekündigt worden namens Light Novel Anime. Der Gag dahinter ist im Prinzip, dass es 4 Original Anime sein sollen von bekannten Light Novel AutorInnen.
Mhm.
Und da hat man sich auch ein paar interessante AutorInnen rausgesucht. Wir haben halt einmal eine Geschichte heißt Heartbreak Time Leap und ist von Nigozhu, der Autor, ich weiß es gerade nicht, zu The Detective is Already Dead. Dann haben wir eine Geschichte, die heißt Femme Fatale Rising Project. Von der Autorin von The Apothecary Diaries.
Jo.
Wir haben eine Geschichte, die heißt Jack the Reaper von Tapai Nagatsuki, also dem Autor von ReZero. Der ist ja auch für alles zu kriegen.
Mhm.
Und eins heißt Reborn as Marie Antoinette, I'll give it my all to avoid the guillotine.
Jo.
Was so eine lustige Prämisse eigentlich ist. Geschrieben von Shoko Amano. Da ist bisher noch nichts irgendwie in Anime adaptiert worden von deren Light Novel. Von daher
ja.
Kann ich da auch nichts dazu sagen. Und ja, das Ding ist hier aber, dass diese Original Anime als YouTube Shorts veröffentlicht werden und auch im Handyformat veröffentlicht werden, also hochkant.
Okay.
Und da läuft die erste Geschichte auch aktuell schon. Dieses Heartbreak Time Leap läuft auf dem YouTube-Kanal von diesem Light Novel Anime Projekt auch schon auf YouTube. Und habe ich mir die erste Episode mal kurz angeschaut. Das hat auch alles aus irgendwelchen Gründen keine Untertitel. Das wird auch nur auf Japanisch veröffentlicht, was auch weird ist. Ich würde mir auch denken, gerade dass es auch viele AutorInnen sind, deren Werke auch im Westen bekannt sind, dass man das auch mit englischen Untertiteln direkt hätte anbieten können. Und zusätzlich sieht es halt richtig scheiße aus. Also ist es sehr, sehr billiges Motion Capture CGI und mit wirklich sehr billigen Hintergründen, die wirklich so aussehen, als wäre das auch alles irgendwelche Stock-Kram aus irgendwelchen VTuber-Engines.
Zu schade. Ich habe jetzt echt gedacht, die ganze Zeit, das wird eine kleine Anthologie, die halt
dacht
nicht
ich halt
so
auch.
Also oberflächlicher wäre und nicht so viel Kreativität und Freiheit hatte. Aber trotzdem, das wäre noch in Ordnung gewesen. Aber es ist ja nicht nur ein Light Novel Anime, das ist ein Light Anime. Da ist nicht viel.
Ja, es sieht wirklich nicht gut aus. Im japanischen Fernsehen soll das dann interessanterweise auch nochmal ausgestrahlt werden in einer re-edited Version, die dann halt auch für 16:9 Verhältnis gemacht wird. Das kommt dann am 12. Juli nochmal. Im japanischen Fernsehen. Und aktuell laufen diese Episoden halt täglich, immer so 2 Minuten lang. Und ja, da sind, ich meine, so dieses mit geboren als Marie Antoinette und so, das Reincarnation als Marie Antoinette klingt ganz lustig. Dieses Jack the Reaper hat eigentlich auch ein interessantes Konzept, weil es mich an dieses Spiel von Annapurna erinnert, namens 12 Minutes, weil da geht es dann um jemanden, der in einem Befragungszimmer in der Polizei aufwacht und keine Erinnerungen hat und so weiter und so fort. Und dann kommt eine Detective rein und fragt ihn aus und wird halt irgendwann wütend, wird draußen umgebracht und im nächsten Moment findet sich der Protagonist wieder am Anfang dieses Gesprächs. Also alles wird zurückgespult auf den Moment, wo er zuerst aufgewacht ist in diesem Befragungsraum.
Ja, das ist irgendwie sehr komisch. Auch auf YouTube, die Formate sind seltsam. Die haben es als Short-Videos reingestellt.
Ja.
Wegen ihrem Format. Und das heißt, jede Geschichte ist irgendwie aufgeteilt in 4 bis 6 Videos, was ja irgendwie seltsam ist. Keine Ahnung. Es ist wirklich ein Gimmick. Schnell vergessen,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer das produziert, weil ich da nirgendwo Infos zu finde. Der YouTube-Kanal heißt halt einfach nur Light Novel Anime. Der ist halt jetzt nicht irgendwie von Kadokawa oder sonst irgendwie so. Von daher, keine Ahnung, wer dem überhaupt Geld gegeben hat. Aber ja, es ist halt ziemlich ernüchternd, wenn man sich das anguckt.
Naja.
Ja, dann kam eine überraschende Nachricht noch die Woche, denn Adult Swim hat angekündigt, dass Ninja Kamui 2 weitere Staffeln bekommen wird.
Ja, okay. Also einfach so aus dem Nichts.
Es ist jetzt, wir wissen ja jetzt, Ninja Kamui ist der beste Original-Anime aus dem letzten Jahr. Wissen wir jetzt nach Crunchyroll? Und obwohl ich das Gefühl habe, dass das kein Schwein gesehen hat, hat jetzt Adult Swim auf einmal 2 weitere Staffeln direkt dazu angekündigt. Was ich halt auch nicht verstehe, weil Adult Swim wird aktuell sehr stark benachteiligt unter der aktuellen Führung von Warner Bros. Discovery. Und ständig werden irgendwelche Animationsprojekte irgendwie rausgeschmissen aus dem Programm und gecancelt und sonst irgendwie was. Und zu Ninja Kamui bekommen wir dann auf einmal 2 weitere Staffeln?
Ja, irgendwie, da fliegen viele Informationen rum, die komisch wirken. Wie angeblich war da auch mal ein Gerücht, dass es der meistgeschaute Anime war auf Adult Swim und HBO Max.
Ich meine, das könnte ich mir sogar vorstellen, weil die haben ja nichts großartig anderes da im Programm. Also gut, bei Adult Swim, ich weiß ja nicht, was Adult Swim selbst für eine Streaming-Plattform hat, ob die nochmal eine eigene haben. Aber bei HBO Max, die haben ja sonst keine Anime.
Ja, also was auch immer das bedeutet, sie versuchen auf jeden Fall was draus zu machen aus dem ganzen Universum und der Marke, ne?
Ja, ja. Ich muss mir das echt mal angucken. Ich hatte wirklich mitgekriegt von vielen, dass sie halt, als die Serie angefangen hatte, war das mega Hype. So war wohl richtig geil, die ersten 2 Folgen. Und dann hat es stark nachgelassen. Alleine schon, aber weil ich halt riesen Song Hupak-Fan bin, muss ich mir das eigentlich mal angucken. Weil der hat ja die erste Staffel Regie geführt bei seinem neuen Studio.
Schlimmstenfalls bekommst du halt ein paar richtig gute Action-Szenen und den Rest musst du dein Hirn abschalten, damit du keinen Schaden nimmst, aber das ist auch in Ordnung.
Ja, ich bin ja jetzt auch mal gespannt, wer das fortführen soll, weil Adult Swim hat angekündigt, dass 2 weitere Staffeln von Solar Entertainment kommen soll. Solar Entertainment war Mitproduzent an der ersten Staffel, die das halt zusammen mit E&H Production, also Song Park Studio, gemacht haben. Jetzt wird hier E&H Production nirgendwo genannt.
Huh.
Vielleicht macht also Solar dann alleine weiter ab der 2. Staffel. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass Song Park auch nicht weiter Regie führt. Ja, sind alles ein paar Sachen, wo wir noch abwarten müssen.
Ja.
Die 2. Staffel soll auf jeden Fall heißen Ninja Kamui Season 2 Red Vendetta. Und der Protagonist trifft halt auf eine neue, große, weltweite Conspiracy, die er irgendwie aufdecken muss.
Jo.
Ich muss mir die 1. Staffel wirklich mal angucken, um da ein Bild zu gewinnen. Dann, was auch noch angekündigt worden ist, Isekai Quartett Staffel 3.
Oh, es ist lange her, aber
ja,
kommen wir wieder.
Wir hatten das lustigerweise halt vor kurzem darüber gesprochen, weil es ja in der Monatsvorschau drin gewesen war, weil Animoon das aktuell rausbringt auf Disc. Und jetzt kommt plötzlich halt aus dem Nichts eine dritte Staffel für Isekai Quartett. Und wie sich das natürlich auch gehört, haben wir eine weitere neue Figur im Team oder ein weiteres neues Franchise, und zwar The Eminence in Shadow.
Okay, der passt zu diesen verrückten Fuzis hier, aber das geht ja schon. Ja.
Das heißt, wir haben jetzt 6 Franchises mittlerweile drin im Isekai Quartett: Overlord, Konosuba, ReZero, Saga of Tanya the Evil, The Rising of the Shield Hero und halt nun auch neu The Eminence in Shadow. Interessanterweise credited Kadokawa auch für die dritte Staffel Light Tuchichi, den Autor von The Heroes Overpowered but Overly Cautious, für Original Material. Es könnte also auch heißen, dass das auch vielleicht in der Serie drin vorkommt, aber sie versuchen bisher geheim zu halten.
Eigentlich hat man das Muster, hatte ich gemeint, zu erkennen. Ne? All die Serien, die ein bisschen größer waren und ein bisschen länger liefen von den Isekai-Dingern, die sind da drin, ne? Auch Tanya, obwohl die weniger Staffeln hat als die anderen Dinger. Sie hatte auf jeden Fall.
Wir sollten ja eine zweite Staffel bekommen, die ist mal vor Ewigkeiten angekündigt worden.
Ja, ja. Würde mich jetzt aber ein bisschen stören, wenn sie lauter Fuzzis von sonst woher da reinschleppen.
Ich meine, die Heroes Overpowered but Overly Cautious war auch schon eigentlich unterhaltsam. Den mochte ich ja tatsächlich. Ja, freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ich müsste noch die zweite Staffel und den Film eigentlich mal nachholen. Ich habe damals nur die erste geguckt, aber mochte die. Von daher, coole Nachricht.
Ja.
Wir haben jetzt noch keinen Starttermin oder sowas, aber auf jeden Fall, es geht weiter. Es wird wieder bei dem Team bei Studio Puyo Kai gemacht, die auch die bisherige Serie gemacht haben. Ja.
Oh Mann, diese Crossover-Dinger mit Chibi-Figuren sind wunderbar. Da kriege ich richtig Nostalgie. Ja,
vor allem in einem großen Stil ist es halt sehr cool, so mehrere Marken zusammen interagieren zu sehen. Vor allem, weil das ja ein Anime ist, der von Kadokawa gepublished wird, produziert wird, aber nicht alle Marken, die drin vorkommen, sind von Kadokawa. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr hundertprozentig sicher, welche davon bei anderen gewesen sind. Das müsste ich nochmal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, in meinem Kopf abgespeichert zu haben, dass das nicht alles von Kadokawa gewesen ist. Auch noch eine interessante Nachricht. Die Franzosen sind heiß auf mehr Space Adventure Cobra. Denn wir haben ja erst letztens angekündigt, dass es ein neues Videospiel geben wird von dem französischen Microids Studio. Und jetzt hat sich ein neues französisches Studio die Rechte an Space Adventure Cobra gesichert, um eine neue Animationsserie dazu machen zu dürfen. Und zwar Magusto Anim ist, wie gesagt, ein noch relativ frisches Studio, ist 2020 in Paris gegründet worden und veröffentlicht in Frankreich Anime, unter anderem Grandizer U. Ja, und jetzt wollen die halt eine eigene Animationsserie zu Space Adventure Cobra machen.
Das ist komisch. Ich kann mir schwer was drunter vorstellen. Ich meine, ich habe ja schon Animationssachen aus Frankreich gesehen, unterschiedliche Art und Weise, auch welche für Erwachsene. Aber wie machen die das dann? Wollen die sich an einem Anime-Stil orientieren? Aber Cobra ist nicht unbedingt ein Anime-Stil, der heutzutage noch groß unterwegs wäre, ne? Es war schon immer dieses Zeichenkram, der sowieso mit dem franco-belgischen Stil eher sich vertragen hat.
Ja, werden wir dann sehen, welches Studio oder welche Leute sie da dann irgendwie anheuern, um diese neue Animationsserie zu machen. Bin ich durchaus interessiert dran.
Also ich kann es mir kaum vorstellen, dass es alles traditionell handgemacht ist. Ich denke mal eher, das wird stark mit Computer
umgesetzt sein. Da müssen wir noch aktuell abwarten. Aktuell ist dieses Studio anscheinend damit hausieren halt irgendwie. Die haben jetzt im Prinzip diese Rechte gekauft und suchen Leute, mit denen sie das Projekt auch umsetzen können. Sind damit halt jetzt als erstes auf Annecy gewesen diese Woche. Und ja, dann könnte halt auch genauso sein wie diese Final Fantasy IX News, die wir vor ein, zwei Jahren hatten, dass da leider am Ende nichts draus wird, weil das Studio, was den Final Fantasy IX Animationsserie machen wollte, ist bankrott gegangen.
Ah, schade.
Jo, dann haben wir Neues von Wit Studio. Neue 15 Sekunden, um genau zu sein. Gut, zumindest aktuell. Nämlich produziert Wit Studio eine Werbeserie für Google. Um genau zu sein, für Google Play. Und die heißt Becoming Overpowered with Google Play Reincarnated as an Android User.
Gott, ey.
Ja, und gibt's eben auf dem YouTube-Account zu sehen von Google Play Japan. Und ist halt natürlich halt aktuell dazu da, um irgendwie Android-Smartphones und vor allem mal den Google Play Store zu promoten. Und da hat Google anscheinend auch ordentlich reingebuttert, weil, wie gesagt, wir haben einmal Wit Studio als das produzierende Studio. Regie führt Yasuhiro Akamatsu, ist Episode Director bei mehreren Sachen bei Wit gewesen, wie einzelne Episoden von Seraph of the End oder Attack on Titan oder Great Pretender. Und Yuasa ist für die Visual Concepts verantwortlich, für das Weltdesign und für den Stil. Also Masaki Yuasa, wir kennen ihn alle. Mm-hmm. Und Musik wird beigesteuert von Eve, was ja sowieso alle absoluter Kassenschlager ist in Japan und auch außerhalb Japans sehr erfolgreich. Mac Designs kommen von Iokaku Peter. Hat Mac Designs gemacht bei Mobile Gundam Witch von Mercury und aktuell auch bei G-Quax und auch bei Bell und Wonder Egg Priority.
Also ja, alles große Namen, alles ein Riesending für so kleine Werbespots, die wirklich, ja, der erste ist. Es ist zwar nett, aber da ist so wenig drin. Ne?
Ja.
Das ist nur ein Kerl, der von seinem Bett aufwacht, die Tür, sein Fenster aufmacht und sieht, er ist in einer ganz schrägen, cyberpunkartigen Welt, als wäre es, als hätte jemand Paprika genommen, aber ist vollgestopft mit Werbung.
Ja. Ach ja. Ja, da soll halt jetzt bis zum 21. Juli sollen jede Woche eine neue Folge rauskommen. Sollen dann insgesamt halt 6 Folgen sein. Und ich schätze mal, die werden auch alle halt so, ne, 15 bis 20 Sekunden lang sein.
Ja, macht mich aber jetzt nicht scharf. Ich meine, ich kenne Werbesendungen, die episodenhaft sind und eine Story erzählen. ja. Long, Long Man ist immer noch mein absoluter Liebling. Ne, das ist großartig. Aber das hier, da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass da irgendwas Interessantes an Story oder so rauskommt. Das ist einfach zu kurz.
Da, ich denke auch, das wird halt weiter darauf hinauslaufen, dass wir pro, in Anführungszeichen, Episode 2 ganz hübsche Shots bekommen. Und das war's dann.
Hm.
Ja, ob das jetzt Leute auf Google Play heiß macht, weiß ich auch nicht.
Hm.
Naja, eine letzte neue Ankündigung haben wir noch und die ist auch weird. Ich glaube, das dürfte der erste Podcast sein, der ein Anime bekommt.
Okay.
Und zwar ist es ein Podcast namens Anmari Yaku no Tatanai Nihonshi. Nicht sehr nützliches Wissen über die japanische Geschichte.
Hm.
Und zählt aktuell schon 135 Episoden. Gibt's halt auf allen großen Plattformen. Und ist von dem Comedian Serup Junpei eingesprochen. Und erzählt halt kleine Geschichten aus der japanischen Historie, die man so nicht in der Schule beigebracht bekommt. So heißt es im Marketing-Slogan zumindest. Ich schätze mal halt, weil es alles irgendwelche super spezifischen Sachen sind, die ja dann halt irgendwie auch lustig aufgezogen werden.
Ja, ja.
Und für sowas bin ich eigentlich total zu haben. Ich liebe sowas.
Ja, so Trivialwissen, ne? So vollkommen unnützes, ja. Aber total schräges und faszinierendes Zeugs.
Und ja, das wird einen 15-minütigen Anime dann bekommen am 29. Juni, der im Hokkaido Broadcasting Channel ausgestrahlt wird und später auch auf YouTube verfügbar sein wird. Hm. Ich fände es auch da wieder schön eigentlich, wenn sie dem englische Untertitel geben würden, bitte, wenn sie den dann rausbringen, weil das ist tatsächlich etwas, was mich sehr interessiert. Aber eben, weil es auch so spezifisch japanisch ist, schätze ich mal, werden sie das nicht machen. Aber ja. Es ist eine interessante Ankündigung. Wie gesagt, ich glaube, mir fällt kein weiterer Podcast ein bisher, der ein Anime bekommen hat. Ich glaube, sowas haben wir hier noch nicht gesagt.
Nee, wüsste ich auch nicht.
Es gibt durchaus Radioprogramme, die Anime bekommen haben. Ne? Das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues, sondern so einen klassischen Podcast. Eine lustige Ankündigung auf jeden Fall. Würde mich auch interessieren, wer das macht, ob das irgendwie tatsächlich ein etwas aufwendiger gemachter Anime ist oder ob das was sehr so halt im Stile ist, ne, von so der Kurzserie zu Agretzuko. Sowas in der Richtung.
Ich weiß, was du meinst, ja. Also ich überleg's mir gerade, aber ich komme nicht auf. Es ist diese Woche sehr viel kleines, seltsames Zeugs dabei, ne?
Auf jeden Fall, ja. So, dann haben wir noch ein paar Updates. Einmal hat Netflix einen ersten richtigen Trailer veröffentlicht zu My Melody und Kurumi. Die neue Stop-Motion-Serie bei dem neuen Substudio von Wit Studio, was sich halt auf Stop-Motion konzentriert, auf Stop-Motion-Animation von dem Regisseur Tomoki Misato, der vorher Pui Pui Molka gemacht hat. Was halt auch eine ganz, ganz tolle Stop-Motion-Serie ist. Und ja, da wird Netflix uns am 24. Juli endlich mit My Melody und Kurumi beeindrucken dürfen. Das ist ja schon vor einer Weile angekündigt worden. Und es sieht so toll aus. Ich liebe also, alles daran.
Ist technisch sehr beeindruckend. Vom Design her ist es natürlich quietschbunt und viel Marshmallow, ne?
Form. Ja. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht der größte Fan von, wie My Melody eingesprochen wird, weil es halt extrem quietschig ist.
Ja.
Ich das ein bisschen anstrengend finde. Aber ich mag Kurumi. Von daher. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir angucken möchte. Auch alleine wegen den Visuals. Ich liebe Stop-Motion-Animationen. Und ja, super cool, also super, super toll. Auch der Theme-Song, der hier eingespielt wird im Trailer, finde ich irgendwie super catchy. Wird performt von Le Sheraphim. Sie hatte für Sexy Tanaka Sunday Live-Action-Serie auch schon vorher den Theme-Song eingesungen und ist von einem bekannteren Produzenten auch irgendwie produziert, der das Ending für Spy Family der ersten Staffel und den Kinofilm produziert hat. Ja, ich bin da voll on board. Am 24. Juli können wir das auf Netflix gucken.
Mhm, gut.
Dann haben wir auch einen ersten Trailer zu Shinsei Galverse. Da hatten wir die Ankündigung auch noch nicht vor allzu langer Zeit. Ein leider NFT-Projekt, was einen Anime produziert als Werbematerial. Und da haben wir jetzt einen Trailer, der auch dann mit der Ankündigung kam, dass der Anime am 25. Juni seine Premiere haben wird. Ist auch auf YouTube so schon eingestellt, auf dem YouTube-Account. Da sieht man Premiere in 7 Tagen am 25. Juni um 14.30 Uhr. Es könnte also sein, dass das auch nur eine einzelne Episode ist, wenn sie das schon so auf YouTube einstellen. Aber mich ärgert es halt so extrem, dass es an ein NFT-Projekt gebunden ist, weil ich gucke mir diesen Trailer an und ich vibe damit eigentlich total so visuell.
Es ist der Wahnsinn. Es ist wie, wenn du einen jungen Künstler, ne, der gehört hat von 90er-Jahre-Designs, ja, da machen lässt. Und es ist Hammer. Es ist gleichzeitig vollkommen amateurhaft und trotzdem mit so viel Kreativität und Liebe gemacht und
ja,
so schräg. Ja, ist das, ja, Ist ein bisschen komisch, dass das mit NFTs zusammengeschmissen wird. Das könnte, es hätte mich jetzt auch als Fanproduktion voll gelockt.
Ja, also ich bin da schon ein bisschen neugierig. Ich denke, ich werde mir das dann mal angucken. Wie gesagt, womit es halt verbunden ist, ärgert mich.
Mhm.
Aber man sieht, dass die Produzenten davon auf jeden Fall voll in die Vollen auch gehen mit der Produktion. So, der Voicecast ist voll gestopft mit großen Namen wie Yui Horii und Eiffairo.
Mhm.
Also, ja, ich bin emotional torn, aber ich möchte es mir schon angucken. Dann, wir haben den ersten, wie sagt mir das YouTube nochmal? Genau, den ersten Super-Teaser-Trailer für die finale Staffel von My Hero Academia.
Es ist nichts weiter als eine normale Videovorschau, ne? Auch wenn sie Super-Teaser-Trailer da vorschreiben.
Ja, ach Gott, es ist soweit. Es geht zu Ende.
Ja, ich freue mich drauf.
Bist du bereit?
Ja, es ich hoffe, das Finale ist okay. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob die Fans mit dem Ende von dem Manga so glücklich waren. Ich dachte, da gab es auch Kritik dran, so viel ich mich erinnere. Aber
es gibt immer Kritik, wenn ein großer Shonen-Manga zu Ende geht.
Logisch, logisch. Aber bisher alles, was bis dahin geführt hat, die ganze letzte Staffel war ja so ein richtig schön guter Auftakt zum Finale. Bisher ein absoluter Genuss. Das Beste, was Hero Academia seit Jahren hatte. Und ja, da bin ich mal gespannt.
Ja, ich bin ja leider so komplett raus und schafft es auch einfach nicht mehr, irgendeinen Hype bei mir aufzubauen, weil ich mir halt denke, oh mein Gott, das sind jetzt irgendwie fast 200 Episoden. Gar keine Lust. Es ist einfach zu lang, also.
Es ist so viel. Ich dachte, es wären so 150. Aber egal, ist trotzdem zu lang, ja.
Ja, aber ich meine, es freut mich natürlich für die Fans. Mich freut es in einem gewissen Sinne, dass das heißt, dass Bones danach wieder mehr Kapazitäten frei hat für was anderes. also, ja. Denn im Herbst geht My Hero Academia zu Ende.
Jo.
Dann haben wir einen neuen Trailer für The Dark History of the Reincarnated Villainous. Brauchen wir auch nicht allzu lang drüber reden. Da hatten wir auch schon mal einen Trailer zu in der Vergangenheit. Ist halt ein Anime von Studio Dean, vom modernen Studio Dean. Dementsprechend sieht es nicht gut aus. Aber dieser neue Trailer verrät uns zumindest, dass die Serie im Oktober starten wird. Der, wer also interessiert ist an noch mehr Otome Villainous Isekai.
Ja, aber dafür mit Charakterdesigns, die direkt aus den 90ern sind, weißt du? Das billig Shoujo-Kram der 90er. Das sieht wirklich so aus.
Und ja, ich hatte es am Anfang versprochen, wir haben wieder Kino-Updates. Der aktuelle Detective Conan-Film hat sich mittlerweile als Top 19 der besten Filme im japanischen Box-Office bewiesen. Mit fast 14 Milliarden Yen. Gerade sind es halt 13,9, ist, wie gesagt, damit der 19. Highest-Grossing-Film aller Zeiten im japanischen Kino und hat damit gerade den 26. Film von Detective Conan überholt. Das gerade ist ja der 28. Der 26. ist 20. Platz mit 13,8 Milliarden Yen.
Ja.
Jetzt gilt es nur noch, den 27. zu überholen, der ist nämlich 14. Platz mit 15,8 Milliarden Yen. Warum sind drei Detective Conan-Filme aus den letzten 3 Jahren in den Top 20 der erfolgreichsten Kinofilme in Japan?
Ja.
So viele westliche Filme sind gar nicht in den Top 20. Titanic halt auf Platz 3, Frozen auf 4. Nee.
Hat sich über die Jahre geändert, so ein bisschen die Kinogänger. Ne? Die gucken besonders in den letzten 10 Jahren lieber japanische Filme.
Oh ja.
Oder sagen wir mal in den letzten 6 oder 7 Jahren, weil da sind sehr viele dazu gekommen.
Halt vor allem Anime.
Ja.
Ich glaube, der einzige japanische Live-Action-Film, den ich hier in der Top 20 sehe, ist Bayside Shakedown 2. Was irgendwas, was in Japan wirklich so ein komisches Phänomen gewesen ist, wo ich so gar nicht drin stecke.
Ja, ja, das war irgend so eine Krimiserie, ne, mit Comedy und allem.
Ach ja. Wie gesagt, die letzten drei Detective Conan-Filme sind alle in der Top 20 der Highest-Grossing Films in Japan. Viel die Japaner Detective haben immer noch Conan. Zu viel Geld, trotz Inflation.
Nicht ja. vergessen, es gibt viele Japaner, ne? Also es sind 120 Millionen Leute und das, die schreiben jetzt, glaube ich, ja nicht, wie viele Tickets das jetzt sind, ne? Ah, doch, hier. 9,6 Millionen.
Ja.
Das ist schon ein
Ding. Frag mich, wie viele doppelt oder dreifach reingehen.
Ja, ich meine.
Weil sonst wären das ja jetzt im Prinzip irgendwie fast 10% an Japaner, die in dem Film drin gewesen sind. Wenn man jedes Ticket einmal nehmen würde.
Ja, das könnte schon gehen, ne?
Aber wir kommen einmal kurz weg vom japanischen Kino zum chinesischen. Denn da ist ein neuer Teaser diese Woche veröffentlicht worden für The Legend of Hay 2. Die Fortsetzung zu The Legend of Hay, der erste Film, kam 2019 raus, war eine japanisch-chinesische Koproduktion basierend auf einer chinesischen Webserie, die ich da auch geguckt habe und mag. Und der erste Film war damals wirklich ein richtig krasser Kritikerliebling, sehr gefeiert worden. Gibt es auch bei uns in Deutschland über KSM zu gucken. Und ja, es ist ja vor einem Jahr oder so, ist dann ein Sequel angekündigt worden. Und jetzt haben wir den ersten Teaser-Trailer für The Legend of Hay 2, der uns verrät, dass in den chinesischen Kinos am 18. Juli die Fortsetzung zu sehen sein wird. Und ich freue mich sehr, weil der auch super sympathisch auch gemacht ist, einfach dieser Teaser, so schöne Naturshots, das Leben so von den Hauptfiguren so ein bisschen eingefangen. Der große Bruder pusht zu seinem kleinen Bruder vor, wann der Film startet und dann feiern beide einfach.
Ja, das ist sehr viel Liebe, sieht man ja, da dann.
Also das transportiert direkt halt sehr viel Charakter in diesem kleinen Teaser und das finde ich super.
Mittlerweile bin ich von großen chinesischen Kinoproduktionen eigentlich eher so trainiert darauf, sehr viel Computer zu sehen. Aber das ist hier bei Legend of Hay ja nicht so, ne?
Nee, das ist alles komplett handgezeichnet und ist halt auch, also auch die Webserie war schon unglaublich aufwendig gezeichnet gewesen. Ja, freue ich mich sehr, dass das dann im chinesischen Kino demnächst startet. Ich hoffe, das kommt auch sehr schnell zu uns rüber, denn das möchte ich auf jeden Fall sehen. Und ja, eine kleine letzte kuriose News haben wir noch. Wir hatten erst letztens das Naver Webtoon ein AI-Feature gestartet hat, was Videos zusammenschneidet aus den Webtoon-Paneelen zu irgendwelchen Webtoons, die es dann halt den NutzerInnen auf die Startseite der App so ausspuckt, dass es dann einem zeigt, hier, guck mal, das ist ein Webtoon, den du noch nicht gelesen hast und hier ist halt ein AI-generiertes Video, was Paneele daraus irgendwie als Video zusammenschneidet, damit und was dir zeigen soll, dass diese Webtoon ganz toll ist.
So wie der Trailer von der Vorhin, von dem Manga, ne? Nur halt nicht von Hand, sondern automatisiert. Genau.
Und jetzt haben sie noch ein neues AI-Programm angekündigt, was ich auch wieder, wie bei diesem anderen Programm, versucht habe zu testen, aber auch das ist nicht auf der Webseite, sondern anscheinend nur in der App. Und die Webseite kann ich halt sehr einfach ansurfen, die App leider nicht. Und ja, da hat sich Naver Webtoon anscheinend mit irgendwelchen zwei AI-Firmen zusammengetan, um ein Tool zu machen, wo NutzerInnen mit AI-Versionen von Hauptfiguren aus verschiedenen Webtoons schreiben können und sich ihr Fortune vorlesen lassen können. Also ihr, wie nennt man das im Deutschen? Was ist Fortune-Telling?
Ja, ich weiß gar nicht, was man im Deutschen dazu sagt. Ich habe das nie gemacht, tatsächlich.
Wahrsagen, genau.
Zum Wahrsager.
Ja, das ist also, dass man sich irgendwelchen Protagonisten die Zukunft quasi vorhergesagt bekommt.
Ja, also ich weiß nicht. Wahrsagen per Computer. Ich meine, im Endeffekt labert er genauso viel Unsinn, ne? Also.
Es ist sau weird und es ist offensichtlich halt auch nur eine Strategie, um weiterhin die NutzerInnen, dass die so parasoziale Beziehungen zu den Hauptfiguren aufbauen, was auch schon sehr fragwürdig ist. Ja, also ja. Anscheinend sind gerade 4 Serien irgendwie verfügbar, mit denen das geht. Meow Man, Maru is a Puppy, Operation True Love und Jindul Hidi Comic. Und mehr sollen noch hinzugefügt werden zu diesem Programm. Ich kann mir nicht vorstellen, wer das überhaupt haben möchte.
Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es funktioniert. Also klar, vielleicht denke ich da anders, aber ich glaube nicht, dass ich einen Charakter irgendwie toller finde und mehr Geld ausgeben möchte für sein Merchandise, nur weil er einen Chatbot hat. Ne?
Ja, also weiß ich nicht, ist irgendwie weird. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Love in Deep Space zum Beispiel, was halt so ein riesiges Otome-Handyspiel irgendwie ist, was wohl auch sehr toll gemacht sein soll, was auch so die weirdesten Funktionen irgendwie teilweise hat, so dass die hübschen Boys da drin, dass du den zum Beispiel als Periodenkalender auch benutzen kannst und so.
Ja,
dass
ja,
die,
hab ich
dass
schon
du
gehört.
Mit den Jungen dann über deine Periode reden kannst, das ist halt auch so. So, okay, I guess. So, ich habe halt auch schon von Frauen gehört, die das halt schön finden, also die das als ein schönes Feature empfinden, so mit denen darüber offen reden zu können im Prinzip, wenn man das teilweise nicht so einfach auch immer noch in offeneren Gesellschaften mit seinem Partner vielleicht nicht so einfach kann. Aber ja, du weißt, ich bin ja halt auch so gar nicht die Zielgruppe für sowas.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann es verstehen, aber ich habe trotzdem meine Gedanken immer dabei, dass es ein Konzerncomputer ist, mit dem ich da schwatze.
Ja. Naja, heute haben wir es auch schon. Wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch einmal Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es dann noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.